Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mods.de.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Akte Brandenburg. Am Start hier natürlich wieder unser Gerichtsreporter Bodo Baumert von der Lausitzer-Rundschau. Hi Bodo, schön, dass du wieder da bist.
Schönen guten Morgen.
Mein Name ist Herr Greis. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich schon. Ich bin Reporterin bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus und wir zwei gucken uns heute mal einen Fall an, der sich gar nicht so unweit von der Redaktion zugetragen hat, nämlich in Cottbus selbst, in Schmellwitz. Das ist eine Art Plattenbauviertel, etwas weiter außerhalb der Stadt. Und unsere Redaktion hat zu dem Fall eine ganz besondere Verbindung, denn wir beschäftigen uns dort nämlich mit einer Geschichte, eigentlich könnte man fast schon Liebesgeschichte sagen, die beginnt im Mai 2020 in einer Wohnung in Neuschmellwitz, in einer Wohnanlage, die Zuschka genannt wird, nach dem Bach, der dort in der unmittelbaren Umgebung fließt. Klingt erstmal alles relativ malerisch, das Viertel besteht zwar aus mehreren Plattenbauten, aber rundherum um den großen Parkplatz gibt es quasi einen Park, viele Familien sind unterwegs, es ist ein sehr belebtes Viertel und eigentlich ist überall immer was los. Bis dann im Mai 2020 die Stimmung ein bisschen kippt, weil die Nachbarn von etwas geweckt werden, was auch unsere Redaktion auf den Plan ruft. Bodo, erzähl doch mal, was genau ist da passiert?
Ja, wir haben es mit einem Mordfall zu tun. Du hast schon gesagt, im Mai 2020, der soweit vielleicht bemerkenswert ist, dass er relativ öffentlich stattfand, ziemlich brutal und viele Menschen auch bewegt hat, die dann vor Ort waren oder das eben im Nachhinein dann mitbekommen haben.
Ein Teil der Wohnanlagen dort in Schmellwitz, der ist 2018 zugewanderten Familien zugewiesen worden. Und so auch eine Wohnung, die Burhan und Nahid Z gehören, die beide aus Afghanistan stammen, aber im Iran aufgewachsen sind. Ein Ehepaar mit 3 Kindern. Auf den ersten Blick eine kleine, perfekte, glückliche Familie. Die ist aber bei weitem nicht ganz so glücklich, wie es auf den ersten Blick scheint.
Ja, das ist in der Tat richtig. Auch Nachbarn haben uns im Nachhinein erzählt, waren sehr unauffällig. Ihn hat man höchstens mal im Fitnessstudio oder so getroffen. Aber was dann eben passiert ist, das hat irgendwie alle aufgerüttelt. Es sind ja, du hast schon gesagt, viele Gebäude um einen Block rum. Und man kann sozusagen, was in einem Block passiert, kann man von den anderen aus auch beobachten. Und dann passiert eben diese wirklich schreckliche Tat abends, auch zu einer Zeit, wo noch viele Menschen unterwegs sind oder einige zumindest und auch aus den Fenstern gucken, dass plötzlich ein Schrei zu hören ist und alle an die Fenster stürmen und rausgucken und sehen dann, wie da ein Mann mit dem Messer auf seine Frau irgendwie einsticht, sie dann von einem Vordach, auf dem sie stehen, runterstößt, auf die Treppe, den Kopf dann noch auf die Treppenstufen schlägt, bis da wirklich Blut zu sehen ist und sie letztendlich dann da vor Ort stirbt. Also da haben Menschen haben dann zum Teil, wie das heutzutage üblich ist, die Handys gezückt und das sogar aufgenommen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr öffentliche Tat, eine sehr brutale Tat. Polizisten, Einsatzkräfte, die nachher dazukommen, zum Teil danach wirklich auch, selbst wenn sie schon viel gesehen haben, schlucken müssen, danach nochmal eine psychologische Betreuung brauchen, um das auch zu verarbeiten. Also von daher ist wirklich diese Spannung zwischen einerseits, vorher sagte man, eine unauffällige Familie und dann so eine Tat, das ist natürlich eine große Diskrepanz, die dann viele auch sprachlos gemacht hat.
Einen ganz wesentlichen Anteil haben nämlich auch die Töchter der beiden. Also mal zum Hintergrund, Nahid und Burhan haben 3 Kinder, 2 Töchter, einen Sohn und die Kinder sind bei der Tat anwesend. Also sozusagen die Töchter flehen ihren Vater an, aufzuhören, der Mutter weh zu tun, können eigentlich nicht ansatzweise verstehen, was überhaupt vor sich geht. Geschweige denn irgendwie einordnen, warum denn jetzt der Vater der Mama weh tut. Hat Burhan denn gar nicht mitbekommen, was er da eigentlich getan hat, also gerade ja auch vor den Augen seiner Kinder?
Ja, das ist jetzt relativ schwer zu sagen. Also die Geschichte, dass die Kinder, zumindest die beiden älteren Töchter, die wirklich das Geschehen hautnah beobachtet haben, wissen wir aus diesen Handyvideos und Beschreibungen der Nachbarn, die Kinder oben am Fenster gesehen haben, diese Schreie auch wiedergegeben haben. Die Kinder selbst sind im Prozess nicht verhört worden, nicht zu Wort gekommen, was auch völlig in Ordnung ist. Sie sind also durchs Jugendamt nach der Tat unmittelbar in Obhut genommen worden und werden da bis heute betreut und es wird sich um sie gekümmert. Aber aus den Beschreibungen wissen wir, dass die Kinder das wohl wirklich gesehen haben, zumindest 2 davon, und das geschrien haben. Was in ihm selber vorging, ist relativ schwierig zu beantworten. Er selbst hat vor Gericht sagen lassen durch seinen Anwalt, dass er sich an das, was unmittelbar davor passiert ist, erinnern kann und an das, was unmittelbar danach passiert ist, als die Polizei ihn dann quasi in Gewahrsam nahm. Daran kann er sich erinnern. Was zwischendurch passiert ist, sagt er, daran kann er sich komplett nicht erinnern. Im Affekt, im Rausch, wie auch immer, der medizinische Gutachter hat da durchaus seine Zweifel gehabt, ob das wirklich so ist oder ob das nur eine Schutzbehauptung ist. Aber wie gesagt, was in ihm da vorgegangen ist, wissen wir nicht. Vom Verhalten oder von dem, was da beobachtet wurde, ja, dass der also mit einem Messer auf sie einsticht, immer weiter, bis die Klinge abgebrochen ist und er trotzdem weitermacht. Und auch dann, was unten an der Treppe dann passiert ist, wo er ihren Kopf da auf diese Treppenstufen, man kann sich ja gar nicht vorstellen, aber da draufschlägt, was da wirklich in ihm vorgegangen ist, ob er mitgekriegt hat, was um ihn rum ist. Das haben ja nicht nur die Kinder, das haben ja auch Nachbarn gerufen, lass die Frau in Ruhe und solche Dinge. Wissen wir alles nicht, können wir nicht wiedergeben, aber es ist einfach schwer erklärbar. Ne?
Also zusammengefasst, eine unheimliche Schreckenszeit, die eigentlich die ganze Nachbarschaft, im Endeffekt ja die ganze Stadt irgendwie in Aufruhr und Entsetzen versetzt hat. Ein Frauennetzwerk hat wenige Tage später auch zu einer großen Trauerfeier für die Tote eingeladen. Die Sandra Hettmann, die ist Mitglied dieser feministischen Frauengruppe, hat gesagt, Nahid war toll und mutig, eine Mutter von 3 Kindern, sie hat männliche Gewalt erlitten und das Ganze nicht überlebt. Hettmann geht nämlich davon aus, dass die Tat ganz klar als Femizid zu behandeln ist. Vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Unter einem Femizid versteht man laut der Bundeszentrale für politische Bildung im Kern sehr extreme Formen von geschlechtsbezogener Gewalt gegen Frauen. Also ganz vereinfacht gesagt, die Gewalt gegen Frauen und die Tötung von Frauen, einfach weil sie Frauen sind. Laut Bundeskriminalamt stirbt in Deutschland fast jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners und jeden Tag wird bei einer ein Versuch unternommen. 2021 wurden 113 Frauen in der Bundesrepublik auf diese Weise getötet und auch zu der Täterzahl muss man sagen, wo man ja häufig dieses Vorurteil hat, dass es sich vermeintlich um patriarchale Gewalt im Rahmen von, ich sage es hier ganz bewusst in Anführungszeichen, nicht-deutschen Herkunftsgesellschaften handelt. So statistisch stimmt das nicht.
Ja klar, also wenn man aus den polizeilichen Statistiken guckt, da ist die Mehrheit der Täter Deutsche, der Opfer logischerweise auch. 90% der Täter sind immer Männer. Also das andersrum ist es sehr selten, wenn es um partnerschaftliche Gewalt geht. Femizide sind dann ja explizit, dass Frauen getötet werden, weil sie eben Frauen sind oder weil Männer ihr Besitzverhältnisse über sie darlegen wollen. Das ist ja teils auch krude Vorstellung, die es in allen Gesellschaften, durch alle Gesellschaftsschichten gibt, die es auch durch alle Tätertypen im Endeffekt gibt. Also wir hatten ja bei uns in der Region im Prinzip in der Zuschka gar nicht weit davon, ein Jahr später nochmal so ein Fall. Da war es ein tschetschenischer Täter und eine deutsche Frau, auch sehr obskure Zusammenhänge. Wir hatten aber genauso Fälle in Doberlo-Kirchheim, wo der Vater sein Kind tötet, um der Frau, die ihn verlassen hat, möglicherweise eins auszuwischen. Wir hatten die Fälle, wo der Rentner seine Frau nach, ich weiß nicht wie viele Jahren Ehe, dann im Bett erschlagen hat. Also das gibt es eben durch alle Gesellschaftsschichten durch und klar, bei dem Fall hier und den Umständen der Tat war relativ schnell sozusagen die Vorstellung, hier, das ist genau ein Femizid, das passt genau da rein. Nahid, die Frau, die hier in Deutschland eher angekommen ist als ihr Mann, die auch relativ gut vernetzt war, also in der Lila Villa hier, Frauentreffpunkt war sie mit dabei, hat vielen Frauen aus ihrer Heimat wohl auch geholfen, hier Netzwerke zu knüpfen, hatte eine Freundin in Berlin, zu der sie öfter alleine gefahren ist. Laut Staatsanwaltschaft, da ging es dann in der Anklageschrift darum, dass sie ihr Kopftuch wohl ablegen wollte, dass Burhan ihrem Mann auch gesagt hatte und sich von ihm trennen wollte und er deswegen sozusagen dann diese Tat verübt hat. Das war sozusagen die erste Erklärungsansatz, die Version der Geschichte, die man sich sozusagen dann in der Anklage auch zurechtgelegt hatte, was dann im Prozess allerdings zum Teil zumindest hinterfragt werden musste. Also da gab es eine ganze Reihe von anderen Dingen, die da auch noch eine Rolle gespielt haben.
Genau, und als kleiner Disclaimer nur nochmal zwischendurch, wir wollen ja natürlich jetzt nicht die Gewalt von auch Männern gegenüber Männern, von Frauen gegenüber Männern bagatellisieren, auch das ist ein großes Problem, auch das ist gesellschaftlich bei weitem nicht so anerkannt und so beleuchtet, wie es sein müsste und darauf wollen wir auch nochmal aufmerksam machen, weitere Informationen dazu schreibe ich euch auch nochmal gerne in die Shownotes. Bo, du hast es schon gerade gesagt, im Großen und Ganzen ist dieses Thema Tötungsabsicht aufgrund des Geschlechts etwas gewesen, worauf sich die Staatsanwaltschaft sehr lange gestützt hat, im Endeffekt die ganze Klage auch erstmal aufgebaut hat. Im Zeugenstand erzählt Bohan aber eine ganz andere Version der Geschichte, die viel mit seiner Vergangenheit zu tun haben soll, die ganz arg auch von Gewalt geprägt gewesen sein soll. Hol uns da doch mal ab. Was hat er dort gesagt?
Ja, also wenn man nochmal in diesen Prozess sozusagen reingeht, wie bei jedem Prozess am Gericht, es gibt am Anfang die Verlesung der Anklageschrift, da war schon relativ auffällig, dass dieser Angeklagte da relativ in sich zusammengesunken saß. Also nicht geredet, er hat nur öfter genickt, wenn ihm was über den Übersetzer mitgeteilt wurde. Für ihn gesprochen hat sein Anwalt, der hat dann ein sehr langes, ausführliches Statement verlesen, vorgetragen. In der Ich-Perspektive aus der Sicht von Burhan. Und da ging es sehr viel um diese Beziehung, aber eben auch um die Vorgeschichte sozusagen. Also er kommt ja gebürtig aus Afghanistan, ist dann mit seiner Familie ins Nachbarland Iran geflohen und hat da dann angefangen, die Schule zu besuchen. Seine Brüder, die mittlerweile in Deutschland leben, vor allem sein jüngerer Bruder, erzählt, dass er schon damals wohl relativ aufbrausend war, er auch so ein bisschen Angst vor seinem älteren Bruder hatte, der, auch das muss man wissen, Familienverhältnisse kompliziert. Die Mutter der ersten beiden Söhne ist wohl relativ früh gestorben, dann gab es eine Stiefmutter, von der ist dann so der dritte Sohn dann. Und die sind, wie gesagt, alle im Iran aufgewachsen, da ja schon sozusagen in einer wahrscheinlich eigenen Community. Und dann, als es in die Schule ging und dann später zur Ausbildung, Bohan ein Mädel aus einer anderen Familie kennengelernt, mit der eine Beziehung angefangen, was wiederum bei der Familie der jungen Dame nicht gut ankam. Und dann ist es da wohl schon zu Gewalt gekommen. Also die Brüder der jungen Dame sollen die junge Frau, belegen kann das keiner, aber das so war zumindest die Aussage, nach Afghanistan verschleppt und da getötet haben und ihm selbst aufgelauert haben. Es soll da mehrere Überfälle gegeben haben, wo er wohl auch brutal zusammengeschlagen wurde mit Steinen auf den Kopf und was dazugehört. Und da muss er wohl eine Verletzung am Kopf auch davongetragen haben, in deren Folge er wohl starke Medikamente nehmen musste, um sozusagen klar zu bleiben und nicht in wirklich dargestellt worden ist es nicht, ob das Depressionen oder was auch immer fallen. Aber jedenfalls hat er wohl psychische Probleme gehabt und musste entsprechend starke Medikamente tragen. Und diese Überfälle haben wohl auch nicht aufgehört, sodass irgendwann dann die Flucht nach Deutschland anstand. Und zu diesem Zeitpunkt hatte seine Familie ihn schon mit Nahid verheiratet im Endeffekt. Also das ist wohl eine Ehe, die von beiden Familien geschlossen wurde. Und ja, die sind dann gemeinsam nach Deutschland geflohen, die Brüder inzwischen ja auch in Deutschland. Und ja, das war sozusagen erstmal die Situation, die da die Vorgeschichte ist. Und so wie der Anwalt es darstellte, musste er wohl immer starke Medikamente nehmen, die er dann in Deutschland irgendwann nicht mehr hatte, weil sie ihm ausgegangen sind. Er ist dann zur Apotheke, da hat er das nicht bekommen, was er wollte und hat wohl länger gebraucht, bis er dann wieder einen Psychologen gefunden hat, wohl auch ein Landsmann oder der zumindest seine Sprache spricht hier in Cottbus, sodass er da wieder dann in eine entsprechende Therapie kam, was wohl auch eine Rolle gespielt haben kann von der Vorgeschichte her.
Sein Anwalt vor Gericht erklärt damit ja auch so ein Stück weit eine veränderte Persönlichkeit, sag ich mal. Also es ging darum, dass er eben sehr nervös gewesen sein soll, viel Angst hatte, schreckhaft war und dergleichen und eben im Endeffekt nur mit den Medikamenten in der Lage gewesen sein soll, sein Leben halbwegs in geordneten Bahnen zu führen. Der Preis dafür waren dann wohl nach Darstellung des Anwalts zumindest, des Verteidigers, auch zahlreiche Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit, auch Potenzprobleme. Die Heirat mit Nahid scheint ihm aber auch so ein bisschen einen Wendepunkt in seinem Leben gegeben zu haben. Was war denn eigentlich Nahid für ein Mensch?
Auch da können wir ja sozusagen sie selbst nicht befragen. Sie war ja zum Zeitpunkt des Prozesses schon tot. Es ist relativ viel über sie geredet worden. Meistenteils sehr positiv. Also ihre Freundin aus Berlin war auch da und hat von ihr erzählt, dass sie relativ offen war, dass sie wohl auch die Lebensverhältnisse hier in Deutschland relativ gut aufgenommen hat. Also die Familie ist ja wie üblich in solchen Fällen nach Eisenhüttenstadt gekommen, hat von da dann eine Wohnung in Karlau zugewiesen bekommen, wo es wohl relativ schwierig für sie war, so wie die Erzählung ist, da ist man nicht so recht angekommen. Dann gab es wohl auch einen Streit unter den beiden Eheleuten, sodass sie dann mit den Kindern zur Verwandten hier nach Cottbus gezogen ist. Also Onkel und Tante wohnen hier in Cottbus. Das soll sich aber nach Darstellung von seiner Seite her sozusagen relativ schnell erledigt haben. Sie haben sich wieder versöhnt und dann hier in Deutschland auch ihr drittes Kind bekommen. Also die ersten zwei sind noch im Iran geboren. Der dritte Sohn ist hier geboren und dann soll das ein relativ harmonisches Familienverhältnis gewesen sein. so sagt es die eine Seite der Familie. Wie gesagt, wir haben keine sozusagen Berichte von heraus aus dieser kleinen Familie, sondern wir haben jeweils die Familie von Nahid, die vor Gericht erzählt, und wir haben die Familie von Burhan, die Brüder aus Potsdam, die erzählen, und das sind auch zum Teil sehr unterschiedliche Versionen, die da erzählt werden. Also wenn man den Bruder von Nahid vor Gericht hörte, der hat gesagt, das war ein sehr strenggläubiger Moslem, der wollte immer, dass alle Regeln befolgt werden. Der hat mit den Nachbarn geschimpft, wenn da die Frau ohne Kopftuch rumgelaufen ist. Das war also sehr, sehr aufbrausend, wirklich negatives Bild eines wirklich bösen Menschen sozusagen. Und auf der anderen Seite die Brüder aus Potsdam, die erzählten, das war eigentlich eine ganz harmonische Familie. Er hat sich sehr viel um die Kinder gekümmert. Sie habe öfter die Kinder eher da mal geschlagen, wenn die nicht gefolgt wären. Beide Richtungen erzählen da jeweils was anderes. Aber die Brüder aus Potsdam erzählen auch, dass sie eigentlich, dass es da wohl Eheprobleme gab, dass sie aber die überwunden hatten, dass sie gemeinsam nach Potsdam ziehen wollten, dass die Brüder da schon eine Wohnung für sie suchten und dass die beide wohl, Burhan und Nahid, sich dann auch da als eine eigene Existenz als Altenpfleger aufbauen wollten. Die beiden Brüder arbeiten auch in dem Bereich in Potsdam und sind wohl relativ gut integriert in Potsdam auch. Und da sollte die Familie wohl nachziehen und da sozusagen auch Anschluss finden. Ja, steht so komplett gegeneinander. Welcher Version da glaubhafter ist, sei dahingestellt. Also das ging vor Gericht dann auch ein bisschen hin und her. Wenn man die einen gehört hat, hat man gedacht, okay, das ist glaubhaft. Wenn man dann die andere Seite gehört hat, klang das genauso plausibel. Ich glaube, es war relativ schwer für das Gericht auch zu beurteilen, was der da jetzt wirklich in dieser Ehe vorgefallen ist. Also fest steht's, harmonisch war das nicht immer wahrscheinlich, aber angeblich haben sie sich angenähert. Also diese Anfangs-Zwangsheirat ist wohl eine Annäherung entstanden und eine Form von Liebe untereinander oder zumindest Respekt und Anerkennung. Man hat die zwei Kinder gemeinsam großgezogen. Das dritte Kind ist dann hier in Cottbus geboren. Und also sie sollen auch gemeinsam gesehen worden sein, wie sie gemeinsam die Kinder zur Kita bringen oder zurückholen, mit ihnen spazieren gehen. Und aber das andere, was dann in den letzten Tagen wirklich Erfolg passiert ist, können wir dann gleich auch nochmal ausführlich reden.
Auf jeden Fall. Wenn wir schon mal bei dem Thema Ehe trotzdem sind, trotz allem wird das Leben in Deutschland für die beiden auch so ein Stück weit zur Belastungsprobe. Du hast ja gerade schon, also es geht nicht um diese Streitigkeiten in der Ehe, sondern auch diverse Rassismuserfahrungen, die beiden machen, sondern nämlich auch ihr drittes Kind, der Sohn, kommt leider mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zur Welt. Also die Betreuung von ihm nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Es ist natürlich auch belastend irgendwo für beide Eheleute, für die gesamte Familie. Das hilft jetzt dem Haussegen nicht gerade. Nahid wirft ihrem Ehemann vor, der sei ständig irgendwie müde, nicht da, könne sie da nicht richtig unterstützen. Aber so richtig Unterstützung kriegt das Paar in der Situation nicht. Also weder so voneinander noch quasi von außerhalb, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Oder liege ich da falsch?
Ja, es ist auch so ein bisschen ein Problem, was auch in seiner Persönlichkeit, glaube ich, angelegt ist. Das hat der medizinische Gutachter, der psychiatrische Gutachter, auch in seinem Gutachten herausgestellt und nochmal beschrieben. Er ist wohl relativ einfach in seinem Denken gestrickt. Das sagt auch der Psychologe, der ihn in Cottbus betreut hat, der wurde dann auch von seiner Schweigepflicht entbunden, durfte auch aussagen. Und er sagt auch, also er hat es nicht wirklich erfassen können. Nahid war wahrscheinlich in ihrer Entwicklung, geistigen Entwicklung, weiter, ist auch leichter in Deutschland angekommen. Also sie hat sich eher mit Dingen beschäftigt wie Verwirklichung auch ihrer Vorstellung als Frau, das Bild einfach, was in Deutschland, was wir von einer Beziehung haben, ganz anders aufgenommen. Er war wirklich sehr einfach in seinem Denken. Also der psychiatrische Gutachter bescheinigt ihm auch, dass er nicht wirklich emotional auf andere Menschen eingehen konnte. Er dachte, wenn sie immer an ihm herummeckert, das muss daran liegen, dass er wegen seiner Medikamente gerade nicht so im Bett kann. Und deswegen setzt er die Medikamente ab und er glaubt dann, wenn dann wieder, dann wäre wieder alles gut. Und das ist so diese Diskrepanz, die da zwischen den beiden, wahrscheinlich der Graben, der dann zwischen den beiden auch gewachsen ist, dass es ihr eben um was ganz anderes ging in dieser Beziehung, als er das erfassen konnte. Und das ist dann eben vielleicht am Ende so eskaliert, dass es dann so tragisch endete, wie es geendet ist. Und ja, die Umstände sozusagen, der Anwalt hat da nochmal explizit, oder sein Anwalt ist da nochmal sehr ausführlich drauf eingegangen. Es war die Zeit Corona-Lockdowns. Das heißt, die Familie war sowieso sehr zu Hause in sich eingesperrt, in den Problemen, die sie sowieso schon miteinander hatten. Der Sohn hat relativ viel Betreuung gebraucht und das hätte sozusagen alles nochmal ein bisschen verschlimmert. Er hätte seine Medikamente abgesetzt, dann war noch Ramadan, dass man also eben auch fastete und das hätte alles sozusagen seine Psyche irgendwie belastet. Ob das dann, ja, können alles Faktoren sein, die da vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, was dann letztendlich wirklich auslösend war. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Er sagt, er kann es nicht erklären.
Wir können es nicht rekonstruieren, komplett auf jeden Fall. Wie hat sich das Ganze denn aber aus der Sicht des Angeklagten zugetragen, dieser Tattag? Also was hat sein Anwalt denn verlesen, wie sich dieser Streit so entwickelt hat, dass die Situation dermaßen aus dem Ruder läuft?
Ja, also die beiden sind zu Hause in der Zuschka, in ihrer Wohnung sozusagen und haben wohl irgendwie angefangen, miteinander versuchen, so Rituale zu entwickeln, dass sie dann doch miteinander auskommen. Also angeblich haben sie das gemeinsame Joggen angefangen, also Trainingsanzüge gekauft und sind dann da durch den Park gelaufen. Wenn der Sohnemann schlief, wenn der wach war, dann hat man ihn halt mitgenommen, dann ist er eher ein Spaziergang mit Kinderwagen draus geworden. Und so soll es auch an dem Tag gewesen sein. Er ist schon runter, hat sich schon vorbereitet, stand schon unten. Sie hat dann oben aus dem Fenster nochmal gerufen. Das hat er im ersten, zweiten Stock, haben die gewohnt, dass der Sohn jetzt doch wach ist. Sie bringt ihn mit runter, er macht schon mal den Kinderwagen klar. So, dann treffen sie sich draußen und dann wollen sie gemeinsam losgehen. Und dann soll sie sozusagen wieder angefangen haben, über die Gesundheitsprobleme des Sohnes zu sprechen. Und wo er die wohl her hätte, sei ja wohl klar. Gemeint wahrscheinlich, dass die psychischen Probleme des Vaters sozusagen, deswegen der Sohn auch psychische Probleme hat, wobei das was anderes ist, aber was dann halt vermengt wird. Und er wollte wahrscheinlich darauf nicht wieder eingehen, so stellt er es dar und hat dann eher einen Scherz gemacht in die Motte, wahrscheinlich von deiner Mutter, was wiederum bei ihr dann nicht gut angekommen ist. Und dann hat man sich im Streit auseinander, sie ist weggerannt und er stand mit dem Kinderwagen da, hat versucht hinterher, hat sie da nicht gefunden, ist dann durch den Park, durch die Gegend gelaufen mit dem Kinderwagen, sagt, er war mehrmals nochmal an der Wohnung, wo die älteren Töchter waren, hat gefragt, ist Mama schon zu Hause? Nein, ist weiter rumgerannt. Irgendwann hat er sie dann abends wieder getroffen, sie sind gemeinsam hoch in die Wohnung, es wurde weiter miteinander diskutiert, gestritten. Er hat die Wohnung zugeschlossen, angeblich damit die Kinder nicht rauskommen. Man weiß es nicht. Jedenfalls die Streitereien gehen weiter. Erstmal friedlich nochmal, dann baut sich's nochmal hoch. Und irgendwann greift er dann nach dem Küchenmesser, soll auf sie eingestochen haben, ein oder zweimal. Sie versucht zu entkommen, springt oder lässt sich fallen, wie auch immer, aus dem Fenster auf dieses Vordach, was da so einen Meter ungefähr drunter ist. Er hinterher und ab dann der Ablauf, den wir schon beschrieben haben, der dann für alle öffentlich sichtbar war. Und ja, wie gesagt, er sagt, er hat davon selbst nichts mehr mitgekriegt, keine Erinnerung mehr, ist dann wach geworden, erst oder wieder zu sich gekommen, hat wieder klare Gedanken. In dem Moment, wo die Polizei dann da ist, ihn beiseite nimmt, einer ihn fesselt, am Boden legt und er dann fragt, was ist mit meiner Frau?
Mit anderen Worten, Nahid hatte eigentlich auch gar keine Überlebenschance oder hätte es noch irgendwie eine Möglichkeit gegeben, für die Rettungskräfte sich dort einzusetzen?
Nein, zu dem Zeitpunkt. Also es ist nicht, ich glaube, es lässt sich nicht letztlich klären, was jetzt, waren es die Messerstiche, war es der Sturz auf den Boden oder waren es dann am Ende, wo ihr Kopf da wirklich mehrfach brutal auf diese Stufen draufgeschlagen wurde. Was genau der Punkt war, lässt sich nicht ganz rekonstruieren, ist letztendlich auch egal. Also sie ist da brutal getötet worden. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist jede Hilfe zu spät.
Du hast ja vorhin die Familien auch schon angesprochen, von beiden, die sehr unterschiedliche Versionen von dieser Ehe, von dieser Beziehung, von diesem Familienleben erzählt haben. Also auf der einen Seite so ein bisschen sag ich jetzt mal, eine Hiz-Familie, die Burhan vorgeworfen hat, er interessiere sich nur für die Religion, würde den Islam sehr streng auslegen, habe auch sowohl seine Frau als auch seine Kinder geschlagen. Auf der anderen Seite seine Familie, die Nahid vorwirft, sich sozusagen nicht ganz so an das Familienleben angepasst zu haben, dort gewissermaßen zu sehr ihr eigenes Ding gemacht zu haben. Das hat ja auch vor Gericht dann nochmal zu einigem Tumult geführt zwischen den Beteiligten.
Ja, also ne, ich habe ja ihn schon beschrieben, der da immer relativ in sich zusammengesunken war. Als diese Videos vorgespielt wurden, das war zu dem Zeitpunkt, war unser Gericht technisch noch nicht so weit, dass da ein großer Bildschirm war, auf dem alle das sehen konnten, sondern es ging dann über die Leinwand und wir als Zuschauer haben die Leinwand nur von hinten gesehen. Also diese Anblicke sind uns erspart worden, aber wir haben die Geräusche gehört, da waren diese Schreie laut zu hören und das war wirklich symptomatisch. Er sitzt da zusammengesunken, sich hält sich die Ohren zu, will das alles nicht nochmal erleben müssen sozusagen. Und ansonsten war das halt wie so ein Prozess beim Landgericht, also ne, sehr, sehr steril eigentlich. Du hast auf der einen Seite diese wirklich Beschreibung dieser sehr brutalen Dinge und die Zeugen, die dann nochmal erzählen, wie sie das gesehen haben, aber die Umgebung ist ja sehr, sehr steril. Das ist alles, sitzt da ganz, ganz friedlich, ganz still eigentlich. Und laut geworden ist es wirklich nur mal an einer Stelle da, wo einer von Nahids Brüdern seine Aussage gemacht hat und die eigentlich beide am Ende der Aussage dann nochmal, wenn alle Fragen gestellt wurden, und sie entgehen konnten, nochmal gesagt haben, sie hoffen darauf, dass es ein strenges Urteil gibt und der auf jeden Fall abgeschoben wird und so weiter und so weiter. Und an einer Stelle, das war der jüngere Bruder von Nahid, da ist es dann wirklich mal laut geworden, da haben sie sich gegenseitig angeschrien, da ist auch der Angeklagte das einzige Mal laut geworden vor Gericht, die haben sich also gegenseitig angebrüllt. Das war ein Moment, wo eigentlich schon alle beim Rausgehen waren. Auch die Übersetzer, die dann nur, da hat sie nachher nochmal gefragt worden, was denn da wirklich vorgefallen ist, gesagt haben, sie haben nur die letzten Worte mitgekriegt und da waren Dinge wie Dreckschwein, Faschist, was an der Stelle fiel, aber was wirklich Inhalt dieses Streits zwischen den beiden war, konnten auch die Übersetzer nicht mehr mitkriegen.
Was ist denn jetzt eigentlich mit den Kindern passiert im Endeffekt? Also sozusagen Mutter gestorben, der Vater ist angeklagt, sie haben das Ganze zum Teil mit ansehen müssen. Wie geht's denn heute?
Das wissen wir nicht. Also die Kinder sind vor Gericht nicht aufgetreten. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Das Jugendamt bestätigt uns auf Nachfrage, dass sie die Kinder in Obhut genommen haben. Also inzwischen eine tragfähige Lösung für sie gibt. Wie die aussieht, sagen sie zum Schutz der Kinder auch nicht. Vor Gericht sind unter anderem ja Onkel und Tante von Nahid aufgetreten, die auch in Cottbus wohnen und bei denen wohl während des Prozesses die Kinder ab und an ein Besuchsrecht hatten. Die waren also da und haben erzählt, die Verwandten haben das sozusagen wiedergegeben, also dass die Töchter sich oder die älteste Tochter zum Beispiel, war so sehr eine markante Beschreibung, sich vorm Spiegel die Augenbrauen abrasiert haben soll, weil sie von ihrem Vater wahrscheinlich sehr markante Augenbrauen hat und sie sagt, sie will nicht an den Kerl erinnert werden. So stellt es, wie gesagt, wieder die Familie von Nahida. Ob das wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Aber ansonsten, die Kinder sollen in guten Händen sein. Die sind in Deutschland. Mehr wissen wir nicht und das Jugendamt kümmert sich.
Das ist ja auch eine Frage, die sich bei Wuhan nochmal stellt. Im Juni 2021 fällt das Urteil, was ja auch für einige Verwunderung gesorgt hat, sage ich mal, weil also weder Staatsanwaltschaft noch Gericht einen Mord erkennen können. Beide Seiten sprechen von Totschlag. Warum und was hat es jetzt im Endeffekt für den Angeklagten und seine Verurteilung bedeutet?
Ja, das ist ja immer die Geschichte. Im Prozess geht es ja immer um die Frage Mord oder Totschlag. Für uns Laien, wenn da jemand brutal auf seine Frau einschlägt und sie ersticht, das ist ein Mord. Ne, aus unserer Sicht ist das klar, ist das Mord. Für Juristen muss man das immer sauber trennen. Das sind zwar unterschiedliche Tatbestände. Mord ist wirklich eine Tat, die geplant ist und wo es mehrere sogenannte Mordmerkmale gibt. Also es muss besonders grausam sein. Es muss aus niederen Beweggründen gewesen sein. Es gibt da verschiedene Mordmotive, die erfüllt sein müssen, dass das Ganze ein Mord ist. Dann sieht das Gesetz vor, es gibt eine lebenslängliche Haftstrafe. Wenn diese Mordmotive nicht erfüllt sind, dann ist es ein Totschlag. Ein Totschlag wird mit maximal 15 Jahren von Gesetzes wegen bestraft. Es gibt dann auch noch minderschwere Fälle, die man dann noch mit weniger bestrafen kann, sozusagen. Und hier war sozusagen dann am Ende des Prozesses sozusagen die Frage, gibt es jetzt hier Mordmotive, die erfüllt sind oder nicht? Da es so wie so eine Art Affekthandlung vielleicht war, man ihm nicht unterstellen konnte, dass er das wirklich geplant hat, sie da zu töten, sondern es wahrscheinlich, so wie sich es herauskristallisiert hatte, doch eher aus der Situation heraus passiert ist, sind dann Staatsanwaltschaft und auch Verteidigung sofort auf die Totschlagsvariante eingeschwenkt, haben aber auch alle von Anfang an gesagt, letztendlich ist es egal. Er wird einen Teil der Strafe hier in Deutschland im Gefängnis absitzen, dann wird er abgeschoben und er kommt dann in den Iran oder nach Afghanistan, was auch immer. Und da wird ihn dann sowieso die Familie seiner ersten Beziehung erwarten, wer auch immer. Also von daher spielte das für die nicht so eine große Rolle. Es gab im Prozess auch noch die Nebenklage, also die Familie von Nahid, die von einem Cottbuser Anwalt vertreten wurde, der hat nochmal explizit darauf gedrängt, dass es als Mord anerkannt wird, dass, also allein schon aufgrund der Länge dieser Ausführungen, dass da die Grausamkeit erkennbar ist und auch nochmal auf dieses Thema Femizid und damit niedere Beweggründe für die Tat verwiesen. Letztendlich gefolgt ist das Gericht den oder der Sichtweise der Staatsanwaltschaft und auch der Verteidigung, wobei das, was der Verteidiger da noch lange ausgeführt hat, das sei ein minderschwerer Fall, weil sie ihn dazu provoziert hätte und da wären 5 Jahre als Strafe völlig ausreichend. Dem ist das Gericht komplett nicht gefolgt, sondern die sind sehr nah beim Höchstmaß für einen Totschlag geblieben. Letztendlich sind es 13 Jahre, zu denen er dann verurteilt wurde. Die Nebenklage hat nochmal beim Bundesgerichtshof Rechtsmittel eingelegt. Das kann man ja machen, wenn man mit einem Urteil beim Landgericht beispielsweise nicht zufrieden ist oder sagt, das ist rechtlich nicht in Ordnung so. Dann muss die höhere Instanz das überprüfen, das ist der Bundesgerichtshof. Die Überprüfung ist inzwischen erfolgt. Die sahen keinen Grund, das Urteil nochmal aufzureißen. Das heißt, es ist rechtskräftig, 13 Jahre Haft, die er abzusitzen hat.
Was sagst du jetzt gerade auch nochmal, so dieses Thema Femizid hat jetzt gerade für die Nebenklage oder allgemein für Nahids Familie und auch den Anwalt, der sie entsprechend vor Gericht vertreten hat, eine große Rolle gespielt. Ist Nahid jetzt Teil dieser offiziellen Statistik des Bundeskriminalamts oder nicht?
Gute Frage. Einzelfälle, welche Einzelfälle in die Statistik des Bundeskriminalamts reinfallen, wissen wir ja nie. Es ist letztendlich nicht so abgeurteilt. Deswegen, ob der Fall jetzt da reinfällt in diese Statistik oder nicht, letztendlich ist es ein tragischer Mord, ein Geschehen, was man so hoffentlich nicht wieder erleben will. Wobei kurioserweise wir ja fast ein Jahr später, fast an gleicher Stelle, nochmal so eine Geschichte hatten, dass ein Mann mit einem Messer auf seine Frau losgegangen ist, die sich dann allerdings Gott sei Dank rechtzeitig aus dem Fenster retten konnte, sodass das einen anderen Ausgang genommen hat. Aber nichtsdestotrotz können wir froh sein, dass wir ähnliche Fälle zumindest in den letzten Jahren danach jetzt in Cottbus nicht mehr hatten.
Definitiv. Und am Ende kann man nur für Nahids Familie hoffen und vor allem auch für die Kinder der beiden hoffen, dass sie die Tat entsprechend im Rahmen ihrer Umstände und Möglichkeiten verarbeiten können und in hoffentlich glücklichere Zukunft gucken, als wie diese Tat sie da jetzt gerade prognostiziert. Vielen, vielen Dank, Bodo, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt.
Ja, herzlichen Dank. Es war wie immer spannend, sozusagen in die alten Fälle nochmal reinzugucken. Und wir bleiben dran. Jeden Monat gibt es einen neuen Fall bei Akte Brandenburg. Und wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt.
Machen wir. Natürlich auch an euch. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder mit ein, wenn wir uns dem nächsten Fall aus Brandenburg widmen, der sich dann wahrscheinlich wieder in Nord- bzw. Ostbrandenburg zutragen wird, weil wir uns dann wieder ein bisschen auf dem Gebiet der Märkischen Oder-Zeitung bewegen. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Beim nächsten Mal mehr und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Auf Wiederhören.
Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.